Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isjon in Kreuz und Quer durch Korea unter anderem über die viel beachtete Eröffnung der ersten USA-Filiale einer bekannten koreanischen Drogeriemarktkette. Sie hören außerdem Asienkompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Noch ein Tag bis zu den Kommunalwahlen. Südkorea und USA beginnen Gespräche über Gipfelvereinbarungen zum Sicherheitsbereich. Verbraucherpreise steigen im Mai um 3,1%. In Südkorea finden morgen am 3. Juni Kommunalwahlen statt. Am Dienstag, dem letzten offiziellen Wahlkampftag, besuchte die Führung der Demokratischen Partei DP besonders umkämpfte Wahlkreise in der Provinz Gangwon, der Hauptstadtregion, sowie der südwestlichen Region Hunnam. Chang Dong-hyuk, Vorsitzender und Leitender des Wahlkampfkomitees der Partei Macht des Volkes PPP, suchte die Region Chungcheong und die Hauptstadtregion auf, um in letzter Minute um Wählerstimmen zu werben. Im Wahlkampf unterstrich die Regierungspartei DP die Notwendigkeit, Präsident Lee Jae-myung zu unterstützen. Die führende Oppositionspartei PPP betonte, dass die Regierung von Lee Jae-myung bewertet werden müsse. Der offizielle Wahlkampf für die Kommunalwahlen und Nachwahlen zur Nationalversammlung begann am 21. Mai. Südkorea und die USA haben am Dienstag Verhandlungen zur Umsetzung der bei den Gipfelgesprächen getroffenen Vereinbarungen zum Sicherheitsbereich aufgenommen. Laut dem südkoreanischen Außenministerium begannen die zweitägigen Auftaktgespräche um 10 Uhr am Ministeriumssitz in Seoul. Besprochen wurden Folgemaßnahmen zum sogenannten gemeinsamen Informationsblatt im Sicherheitsbereich. Das Dokument wurde im vergangenen November nach einem bilateralen Spitzentreffen veröffentlicht. Zu den Gesprächsthemen zählte auch der Bau von atomgetriebenen U-Booten durch Südkorea. Wie verlautete, würden beide Seiten an einem Tisch Diskussionen zu einzelnen Themen führen, anstatt getrennte Treffen zu den jeweiligen Bereichen, darunter Atom-U-Boote, abzuhalten. Die USA wollen möglicherweise für 1,85 Milliarden Dollar Schiffsteile aus Korea und Japan kaufen. Die Summe sei vom Verteidigungsministerium im Haushaltsplan für 2027 für Forschung und Entwicklung bei der Marine vorgesehen. Mit dem Geld könnten wichtige Bauteile von Kriegsschiffen aus Südkorea oder Japan beschafft werden. Das sagt ein Beamter des Büros für Management und Haushalt OMB des Weißen Hauses, wie das US-Medium Breaking Defense am Montag berichtete. Niemand gebe 1,85 Milliarden Dollar für Studien aus. Mit dem Geld würden Ressourcen beschafft. Im Falle von Fregatten würde dies je nach Hersteller den Kauf einer ganzen Fregatte ermöglichen, erklärte der Beamte. Das Büro könne sich vorstellen, dass der Rumpf sowie grundlegende Strukturen für Maschinen und Elektronik für Kriegsschiffe in Südkorea oder Japan produziert werden. Ein amerikanisches Rüstungsunternehmen würde bei der Integration der Kampfsysteme die Leitung übernehmen. Die Inflationsrate in Südkorea hat im Mai die 3%-Marke überschritten. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Dienstag stieg der Verbraucherpreisindex im Mai um 3,1% zum Vorjahr auf 119,92. Damit wurde erstmals seit März 2024 wieder die 3%-Marke übertroffen. Bei Industrieprodukten wurde mit 4,2% ein besonders deutlicher Preisanstieg verzeichnet. Vor allem Erdölprodukte trieben die Preise in die Höhe. Benzin verteuerte sich um 23,1%, Diesel um 33,3%. Die Preise für Kerosin stiegen um 21,7%. Die Preise für Dienstleistungen zogen um 2,8% an. Dabei stiegen die Preise für internationale Flüge um 33,5%, die für Versicherungsdienstleistungen um 13,4%. Südkoreas Börse hat Indien als sechstgrößten Aktienmarkt der Welt überholt. Möglich wurde dies dank der Halbleiter-Rallye bei Samsung Electronics und SK Hynix. Die Nachrichtenagentur Bloomberg schrieb, die gesamte Marktkapitalisierung der in Südkorea börsennotierten Unternehmen sei in diesem Jahr um 86% auf 5 Billionen und 42 Milliarden Dollar am Montag gestiegen. Damit sei die indische Börse mit einer Marktkapitalisierung von 4,84 Billionen Dollar übertroffen worden. Aufgrund ihrer Dominanz auf dem Markt für KI-Speicherchips haben Samsung Electronics und SK Hynix im laufenden Jahr die Marke von 1 Billion Dollar bei der Marktkapitalisierung durchbrochen. Sie ließen den Kospi-Index somit um mehr als 100% steigen. Der südkoreanische Aktienmarkt hat im laufenden Jahr die Börsen in Kanada, Deutschland, Großbritannien und Frankreich überholt. Die Außenminister afrikanischer Länder haben in Seoul ihre Entschlossenheit für einen Ausbau der Zusammenarbeit mit Südkorea zum Ausdruck gebracht. Die Außen- und Vizeaußenminister afrikanischer Länder, Vertreter von 4 internationalen Organisationen in Afrika sowie Südkoreas Außenminister Cho Hyun nahmen im Anschluss an das Korea-Afrika-Treffen der Außenminister am Montag in Seoul eine gemeinsame Erklärung an. Darin gaben sie bekannt, dass sie die geopolitische Instabilität, die aktuelle Lage in der Ukraine und im Nahen Osten sowie deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, insbesondere auf Afrika und Korea, erörtert hätten. Angesichts dieser Entwicklungen hätten sie die wachsende strategische Bedeutung Afrikas, vor allem im Hinblick auf Seewege und Ressourcen, einschließlich kritischer Mineralien, anerkannt. Sie hätten darin eine wertvolle Gelegenheit gesehen, die Beziehungen zwischen beiden Seiten zu vertiefen und zu stärken, hieß es weiter. Nordkorea hat die Felseninseln Tokto auf einer Landkarte und in einem Buch über seine geografischen Merkmale und sein Territorium weggelassen. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete am Montag, es sei bestätigt worden, dass Nordkorea auf einer im vergangenen Jahr in chinesischer Sprache herausgegebenen Landkarte und in einem E-Book Tokto nicht gekennzeichnet habe. Dazu sagte Atsuhito Isozaki, ein Professor für Nordkorea-Studien an der Keio-Universität, gegenüber Kyodo, dass Nordkorea seine Ansprüche auf Tokto wahrscheinlich aufgegeben habe. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat seit Ende 2023 die innerkoreanischen Beziehungen als solche zwischen zwei verfeindeten Staaten oder zwei im Krieg befindlichen Staaten definiert. Neulich überarbeitete Nordkorea seine Verfassung, damit sich darin auch der neue Zwei-Staaten-Kurs widerspiegelt. Es wurde eine neue Territorialklausel aufgenommen, nach der lediglich der nördliche Teil der koreanischen Halbinsel sein Territorium sein soll. Hinweise auf ein Ziel der Wiedervereinigung wurden gestrichen. Angesichts dieser Entwicklungen vermuten einige Beobachter, dass Nordkorea Tokto von der Landkarte gestrichen hat, weil es die Inseln faktisch als südkoreanisches Territorium betrachte. Die Trinkkultur in Südkorea befindet sich im Wandel. Die Konsumausgaben für alkoholische Getränke sind im Auftaktquartal so kräftig gesunken wie seit 7 Jahren nicht. Laut Daten des Amtes für Daten und Statistiken beliefen sich die realen Konsumausgaben für alkoholische Getränke je Haushalt im Zeitraum von Januar bis März im Monatsdurchschnitt auf 13.000 Won oder 8,57 Dollar. Mit einem Minus von 9% zum Vorjahr wurde der stärkste Einbruch seit der Wiedereinführung der Quartalsstatistiken im Jahr 2019 verbucht. Bei den realen Konsumausgaben für Alkoholiker ging es zudem seit dem Schlussquartal 2023 das 10. Quartal in Folge abwärts. Das Ergebnis wird auf Veränderungen bei der Trinkkultur und der Kultur des Häschig-Zusammenkünften für gemeinsames Essen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zurückgeführt. Eine Rolle spielte offenbar auch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Jeden Dienstag begrüße ich am Mikrofon Ihre Isuyan. Heute wollen wir über folgende Themen berichten. Die koreanische Drogeriemarktkette Olive Young hat in Pasadena, Kalifornien, ihren ersten Laden in den USA eröffnet und damit für Aufsehen gesorgt. Hunderte Menschen warteten stundenlang auf Einlass. Amerikanische Medien berichteten live vom großen Ansturm. Näheres dazu hören Sie im ersten Teil. Im zweiten Teil hören Sie in der Rubrik Asien kompakt aktuelle Meldungen aus Asien. Im dritten Teil stellen wir Ihnen die koreanisch-amerikanische Dokumentarfilmerin Lee Jin-young vor. Sie erzählt die Geschichte der koreanischen Einwanderer auf Hawaii und berührt damit ein Publikum, das seine eigenen Wurzeln wiederentdeckt. Ihre Filme wurden international ausgezeichnet und in der amerikanischen Kongressbibliothek gezeigt. Nun Zeit für ein paar Takte Musik. Viel Spaß mit dem Lied Bye Bye, gesungen von Big Natty. Die koreanische Drogeriemarktkette CJ Oliveyoung hat am 29. Mai Ortszeit ihren ersten stationären Laden in den USA eröffnet, und zwar in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien, und der Start verlief spektakulär. Bereits am Vorabend der Eröffnung bildeten sich vor dem Geschäft lange Warteschlangen. Am Eröffnungstag selbst war die Schlange auf dem Colorado Boulevard schon rund 400 Meter lang. Einige Besucher hatten in Campingstühlen die Nacht durchgehalten, mit Netflix, um die Zeit totzuschlagen. Zum Schutz der Kunden und für einen geordneten Einkauf begrenzte das Unternehmen den gleichzeitigen Einlass auf etwa 200 Personen. Die Warteschlangen an Kassen und Eingang rissen bis zur Schließung nicht ab. Auch die US-Medien wurden auf das Ereignis aufmerksam. Der Lokalsender KTLA berichtete bereits vor der Eröffnung live vom Ort des Geschehens. ABC setzte sogar einen Hubschrauber für Luftaufnahmen ein. CNN und das Wall Street Journal waren ebenfalls mit Reporterteams vor Ort. An der Eröffnungsfeier nahmen neben Oliveyoung Geschäftsführerin Lee Sun-jung und der Leiterin der US-Niederlassung Kwon Ga-eun auch der Bürgermeister von Pasadena Victor Gordo sowie Mitglieder des Stadtrats teil. Das Sortiment des Ladens umfasst rund 500 Marken und 5000 Produkte, ein Angebot, das dem eines typischen koreanischen Oliveyoung-Ladens entspricht. Besonderes Interesse fanden die Serviceangebote des Ladens, darunter ein kostenloser Hautanalyse-Service namens Skin Scan sowie ein Beratungsbereich namens The Beauty Lab, wo Kunden auf Basis ihrer Hautdiagnose individuelle K-Beauty-Routinen empfohlen bekommen. Die Begeisterung schlug sich unmittelbar in der Verkaufszahl nieder. Am Eröffnungstag wurden vorläufigen Angaben zufolge über 1000 Transaktionen registriert. Mehr als 60% des Umsatzes entfielen auf Hautpflege, Sonnenschutz und Reinigungsprodukte. Gut verkauft haben sich aber auch Dekorativkosmetik sowie Haar- und Körperpflegeprodukte. Die Käuferinnen und Käufer zeigten sich begeistert von K-Beauty-Produkten. Eine Besucherin sagte, dass die Inhaltsstoffe viel besser seien. Eine andere meinte, die Produkte seien perfekt für ihre Haut, fast wie Zauberei. Manche Kundinnen waren eigens nach Korea gereist, um K-Beauty-Produkte zu kaufen, eine von ihnen gleich zweimal im vergangenen Jahr. Und die Verbindung zur koreanischen Popkultur spielte ebenfalls eine Rolle. Eine Besucherin erklärte, sie wolle Produkte ausprobieren, die auch ihre Lieblingskünstlerinnen und Künstler aus dem K-Pop verwenden. Dass K-Beauty im Ausland boomt, belegen auch die Exportzahlen. Im vergangenen Jahr exportierte Südkorea Kosmetikprodukte im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar in die USA und überholte damit erstmals China als wichtigstes Abnehmerland. Oliveyoung-Chefin Lee Sun-jung erklärte, es sei das Ziel des Unternehmens, nicht mehr darauf zu warten, dass internationale Kunden nach Korea kämen, sondern selbst in die wichtigsten Märkte zu gehen und im Alltag der Menschen vor Ort präsent zu sein. Der Pasadena-Laden solle ein Meilenstein für eine globale Plattform sein, auf der koreanische Kleinunternehmen gemeinsam wachsen könnten. Noch in diesem Monat plant Oliveyoung die Eröffnung eines zweiten US-Standorts im Einkaufszentrum Century City in Los Angeles. Danach soll die Expansion weitergehen mit Filialen in New York und anderen Städten an der Ostküste und in weiteren Regionen der USA. Darüber hinaus will das Unternehmen Online- und Offline-Angebote miteinander verknüpfen. Hören Sie nun Asien kompakt. Mit im Studio ist auch heute wieder Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
China altert. Zum ersten Mal seit der Einführung der Bevölkerungsstatistik im Jahr 1949 übersteigt der Anteil der über 65-Jährigen den Anteil der Kinder unter 15 Jahren. Demnach lag der Anteil der über 65-Jährigen im November des vergangenen Jahres bei 15,87% und übertraf damit erstmals den Anteil der Neugeborenen und bis zu 14-Jährigen, der bei 15,25% lag.
Grundlage der Zahlen ist eine Analyse der Hongkonger Zeitung South China Morning Post, die auf aktuellen Daten des chinesischen Statistikamtes basiert. Erhoben wurden sie im Rahmen einer sogenannten Mini-Volkszählung, die zwischen den regulären 10-Jahres-Zählungen durchgeführt wird und mehr als 20 Millionen Menschen erfasste.
Der Demograf Hoyafu ordnet die Zahlen ein. Das traditionelle chinesische Modell, bei dem die Familie die Alten versorgt, gerate zunehmend unter Druck, sagte er. Gleichzeitig wachse die Belastung für das staatliche Rentensystem. Auch die Zahl der Erwerbstätigen schrumpft. Ihr Anteil sank von 67,33% vor 10 Jahren auf nun 61,89%. Die durchschnittliche Haushaltsgröße fiel zudem von 3,1 auf 2,52 Personen. He Yafu wertet das als Zeichen dafür, dass Ein- und Zwei-Personen-Haushalte stark zunehmen, ein Hinweis auf wachsende Tendenzen zur Ehelosigkeit und Kinderlosigkeit.
Die chinesische Regierung reagiert mit verstärkten Maßnahmen zur Geburtenförderung. Der Staatsrat erklärte, man wolle ein angemessenes Geburtenniveau und eine stabile Bevölkerungsgröße sicherstellen. Die nationale Gesundheitsbehörde forderte Kommunen auf, die finanzielle Belastung durch Geburt, Kinderbetreuung und Bildung zu senken und appelliert an Unternehmen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärker zu unterstützen.
Japan schrumpft und das in einem alarmierenden Tempo. Laut einer vorläufigen Volkszählung des japanischen Innenministeriums vom vergangenen Freitag lag die Gesamtbevölkerung Japans am 1. Oktober des vergangenen Jahres bei rund 123 Millionen, ein Rückgang von gut 3,1 Millionen Menschen oder 2,5% gegenüber der Erhebung von 2020.
Die Abnahme ist damit mehr als dreimal so schnell wie im vorangegangenen 5-Jahres-Zeitraum. Verglichen mit dem Bevölkerungshöchststand im Jahr 2010 hat Japan binnen 15 Jahren rund 5 Millionen Einwohner verloren.
Ein historischer Vergleich verdeutlicht die Dimension. Einen Bevölkerungsrückgang von mehr als 3 Millionen innerhalb von 5 Jahren hat Japan zuletzt im Zweiten Weltkrieg erlebt. Damals starben rund 2 Millionen Soldaten und 1 Million Zivilisten.
Doch der Vergleich hinkt. Nach Kriegsende erholte sich Japan rasch und erlebte einen Babyboom, der die Bevölkerung um 15,3% wachsen ließ. Heute hingegen verschärfen sich Geburtenrückgang und Überalterung gegenseitig, ohne Aussicht auf eine natürliche Trendumkehr.
Die Altersstruktur spiegelt das wider. Nur 11,2% der Bevölkerung sind 14 Jahre oder jünger, während 29,4%, also fast ein Drittel, 65 Jahre oder älter sind. Da die gebärfähige Generation schrumpft und mehr Menschen sterben als geboren werden, beschleunigt sich der Bevölkerungsrückgang strukturell. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen ist Japan in der weltweiten Bevölkerungsrangliste inzwischen von Platz 11 auf Platz 12 abgerutscht, verdrängt von Äthiopien.
Die japanische Regierung hat reagiert. Ein 2024 eingerichteter Bevölkerungsstrategieausschuss legt eine Langzeitstrategie vor, die darauf abzielt, die Bevölkerungszahl bis 2100 bei etwa 80 Millionen zu stabilisieren. Da ein Bevölkerungswachstum als unrealistisch gilt, lautet das erklärte Ziel, einen stabilen und geordneten Rückgang zu gestalten.
Rekordtemperaturen belasten die Stromnetze in Vietnam und Indien. In beiden Ländern hat die Hitzewelle zu einem sprunghaften Anstieg des Kühlungsbedarfs geführt, wodurch der Stromverbrauch immer neue Höchstwerte erreicht. Hinzu kommen steigende Energiekosten infolge der Spannungen im Nahen Osten sowie eine wachsende El Niño-Gefahr.
In Vietnam verzeichnete der Norden rund um Hanoi zuletzt Temperaturen von über 40 Grad. Der landesweite Tagesverbrauch an Strom kletterte auf einen Rekordwert von rund 1,2 Milliarden Kilowattstunden. Die Spitzenlast stieg im Jahresvergleich um 13,5%. Besonders betroffen ist der Norden des Landes, wo Produktionsstätten der südkoreanischen Elektronikunternehmen Samsung und LG konzentriert sind. Auf die Gegend entfällt mehr als die Hälfte des gesamten Strombedarfs.
In Teilen von Hanoi kam es bereits vereinzelt zu Stromausfällen, woraufhin die Behörden einen 24-Stunden-Notfallbetrieb beschlossen haben. Verschärfen könnte sich die Lage ab Juli, wenn der Sommer seinen Höhepunkt erreicht. Falls dann El Niño einsetzt, drohen Dürren, die die stark auf Wasserkraft angewiesene Stromversorgung Vietnams weiter schwächen würden.
Auch Indien leidet unter extremer Hitze. Die Spitzenlast im Stromnetz überschritt zuletzt 270 Gigawatt, ein neuer Höchstwert. Selbst nach Sonnenuntergang hält die Nachfrage nach Kühlung an und belastet das Netz. Strukturell verstärkt wird der Druck durch den Boom der Rechenzentren und Produktionsstätten. Der Strombedarf der Rechenzentren allein soll sich binnen 10 Jahren von derzeit 2,6 auf 33 Gigawatt erhöhen, mehr als das Zwölffache des heutigen Wertes.
In Chennai, einem wichtigen Produktionsstandort der südkoreanischen Autohersteller Hyundai und Kia, kam es bereits zu örtlichen Stromausfällen. Auch in der Hauptstadt Neu-Delhi und Umgebung häufen sich Beschwerden über Versorgungsunterbrechungen. Die indische Stromaufsichtsbehörde versichert, die Kapazitäten seien ausreichend, arbeitet aber bereits an Vorsorgemaßnahmen für eine länger anhaltende Hitzewelle.
Die Instabilität beschränkt sich nicht auf Vietnam und Indien. In Thailand hat die Kombination aus Hitze und Dürre die Wasserkraftproduktion gedrosselt, sodass Industriegebiete Strommanagementmaßnahmen prüfen. Auch auf den Philippinen wächst der Druck auf das Stromnetz durch Kraftwerksausfälle und anhaltende Hitze.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Die koreanisch-amerikanische Regisseurin Lee Jin-young lebt seit 2005 auf Hawaii und hat sich einem besonderen Thema verschrieben, der Geschichte der koreanischen Einwanderer auf der Inselgruppe. Mit 2 Dokumentarfilmen hat sie dafür internationale Anerkennung gefunden und berührt damit ein Publikum, das seine eigenen Wurzeln wiederentdeckt. Lee studierte Kommunikationswissenschaft und Film an der Ewha Frauenuniversität in Seoul und zog 2005 nach Hawaii. Dort arbeitete sie mehr als 10 Jahre lang als Journalistin, zunächst bei der koreanischen Tageszeitung Korea Times Hawaii, später als Nachrichtensprecherin. 2012 gründete sie die gemeinnützige Produktionsfirma Now Production Films und wandte sich dem Dokumentarfilm zu. Derzeit ist Lee in Seoul zu Gast. Anlass ist eine Ausstellung der Korea Foundation, bei der neben ihren beiden Filmen auch ein VR-Erlebnis gezeigt wird. Den Anstoß gab eine Erkenntnis aus ihrer Zeit als Journalistin. In Interviews mit Persönlichkeiten der hawaiianischen Gesellschaft, darunter Harry Kim, dem ersten Bürgermeister koreanischer Abstammung in den USA, und Moon Dae-yang, dem ersten obersten Richter koreanischer Herkunft auf Hawaii, wurde ihr bewusst, dass die Geschichten der ersten koreanischen Einwanderer, die vor mehr als 120 Jahren auf Hawaii ankamen, zu verblassen drohten, ohne je angemessen festgehalten worden zu sein. Sie sagte, als Journalistin habe sie unzählige Geschichten erzählt, doch irgendwann gemerkt, dass manche Geschichten das Format einer kurzen Nachrichtensendung sprengen, und das sei der Moment gewesen, in dem sie mit dem Dokumentarfilm begann. Ihr erster Dokumentarfilm, Words of Wisdom from the Rainbow State, erschien im Jahr 2021 als 6-teilige Serie. Er beleuchtet 120 Jahre koreanische Einwanderungsgeschichte auf Hawaii durch die Stimmen von 6 Nachkommen der ersten Einwanderer, darunter Harry Kim und Moon Dae-yang. Der Film wurde zu zahlreichen internationalen Filmfestivals eingeladen, im amerikanischen öffentlichen Fernsehen PBS ausgestrahlt, in Korea landesweit in Kinos gezeigt und auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Darüber hinaus wurde er vom Nationalen Archiv Koreas als nationales Kulturdokument anerkannt. Lee zeigte sich gerührt von der Würdigung der Archivbehörde, die den Film als ein eindringliches visuelles Zeugnis des Lebens und des Unabhängigkeitskampfes der koreanischen Einwanderer auf Hawaii seit 1903 bezeichnet hatte. 2022 folgte ihr 2. Film Songs of Love from Hawaii. Der in 3 Episoden gegliederte Musikfilm vereint Musik mit Einwanderungsgeschichte. Mitwirkende sind unter anderem der international bekannte Bratschist Richard Yongje O'Neill, die Violinistin Kim Ji-yeon sowie die hawaiianische Slacky-Gitarrenlegende Keola Beamer. Besondere Aufmerksamkeit erhielt die 2. Episode, in der das Leben von Im Ok-sun nachgezeichnet wird, einer Frau, die 1912 nur auf Basis eines Fotos verheiratet und nach Hawaii geschickt wurde. Viele Zuschauer hätten bei ihrer Geschichte geweint, berichtete I. Am 7. Mai wurde er in der amerikanischen Kongressbibliothek in Washington anlässlich des Monats des asiatisch-pazifischen Kulturerbes in einer Sondervorführung gezeigt. Die südkoreanische Botschafterin in den USA Kang Kyung-hwa würdigte bei der Veranstaltung Is Arbeit und dankte ihr dafür, die koreanische Geschichte durch Musik festgehalten zu haben. Derzeit arbeitet I an ihrem dritten Film. Darin soll es um zwei Familien gehen, eine koreanisch und eine japanischstämmige, deren Geschichte vor 120 Jahren auf denselben Zuckerrohrplantagen Hawaiis beginnt. Zu Wort kommen sollen eine Enkelin einer koreanischen Unabhängigkeitskämpferin, die zugleich die erste Richterin koreanischer Herkunft auf Hawaii wurde, sowie ein japanischstämmiger Unternehmer und Philanthrop. I betonte, die Erfahrungen der Diaspora machten vor ethnischen Grenzen nicht Halt. Wenn Geschichten verschiedener Völker nebeneinander gestellt würden, könnten mehr Menschen sie als ihre eigenen empfinden. Der Film solle keine Verherrlichung des Nationalismus sein, sondern ein Werk über Verbindung und Kommunikation. Für I ist das Bewusstsein für die eigenen Wurzeln nicht nur eine Frage der Identität, sondern auch ein Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Bei Filmvorführungen haben sie immer wieder gehört, dass koreanischstämmige Jugendliche in der Schule zwar von chinesischen Eisenbahnarbeitern und japanischen Internierungslagern gelernt hätten, die Geschichte der Koreaner in Amerika aber nie Teil des Lehrplans gewesen sei. Das habe sie sehr bewegt. Wer begreife, dass die Vorfahren auf hawaiianischem Boden Schwerstarbeit geleistet und zugleich den koreanischen Unabhängigkeitskampf mitfinanziert hätten, der fühle sich nicht mehr als Fremder, sondern als jemand, der ein Recht auf diesem Boden habe. I verbindet ihr persönliches Anliegen mit einem universellen Anspruch. Die Geschichten von Entbehrung und Überwindung, die ihre Vorfahren erlebt hätten, seien letztlich Geschichten von Liebe und Mitmenschlichkeit, die alle Grenzen überwinden. Wer durch das Bewusstsein für seine Wurzeln lerne, sich selbst zu lieben, könne auch den Schmerz anderer Einwanderer besser verstehen und aufnehmen. Darüber hinaus engagiert sie sich für die Förderung koreanischer Filmkultur auf Hawaii. Als Gastprogrammiererin des Honolulu Museum of Art wirkt sie am 2026 Hawaii Korean Independent Film Festival Intimate Korea mit, das im September auf Hawaii stattfinden soll. Auf die Frage nach ihren Plänen antwortet I, das Wichtigste, was sie könne, sei weder Regie führen, noch produzieren, noch schreiben, sondern nicht aufzugeben. Genau dieser Geist sei es, den die Einwanderer verkörpert hätten. Die Aufzeichnungen, die auf Hawaii begonnen hätten, würden nach und nach zur Sprache, die Einzelne, Gemeinschaften und Generationen miteinander verbinde. Mit dem Lied A Watercolor Painting on a Rainy Day, gesungen von Rumblefish, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis Donnerstag.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 정신을 못 차리지? 정신을 못 차리지? Heißt auf Deutsch je nach Kontext so viel wie Du hast sie wohl nicht mehr alle oder Wo bist du nur mit deinen Gedanken? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Kim Tak-soo ist ein Kampfsportler. Nach langer Zeit trifft er auf Ko Dong-man und provoziert ihn. Doch Dong-man schlägt Tak-soo mit einem einzigen Fußtritt K.O. Tak-soos Manager Yang Tae-hee lässt Tak-soo daraufhin wissen, dass die Story von einem normalen Menschen, der einen Kampfsportler K.O. geschlagen hat, viel Aufmerksamkeit erhält.
Oh, 박수야, 박수야. 요, 야, 여론, 와, 막, 뭐, 지금, 막, 장난 아니야, 오늘 여론이요. 그러면은, 그, 오늘부터 리벤지 매칭으로다가, 뭐, 훈련 스케줄 좀 짜더라 그럴까? 아니, 상대편 기술도 좀 분석하고, 또.
형, 형은 정신을 못 차리지? 아, 그런 것 같아.
아, 뜨거워. 나 아이스 먹잖아.
An einer Stelle sagt Tak-soo hier, 정신을 못 차리지? Du hast sie wohl nicht mehr alle.
정신을 못 차리지?
정신을 못 차리지?
정신을 못 차리지?
정신을 못 차리지? Kann man zum einen verwenden, um jemandem unverblümt zu sagen, dass seine Aussage unpassend ist. 해외여행 가자. 환율이 얼마인데 정신을 못 차리지? Lass eine Fernreise machen. Bei dem Wechselkurs... Du hast sie wohl nicht alle. Hier noch ein Beispiel. 쇼핑하러 가자. 또? 정신을 못 차리지? Lass shoppen gehen. Schon wieder? Du hast sie wohl nicht alle. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
쇼핑하러 가자.
또? 정신을 못 차리지?
쇼핑하러 가자.
또? 정신을 못 차리지? 쇼핑하러 가자.
또? 정신을 못 차리지?
쇼핑하러 가자.
또 정신을 못 차리지?
Zum anderen kann man damit auch jemanden, der zerstreut wirkt, dazu auffordern, sich zu konzentrieren. 큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어. 뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지? Oh nein, ich habe die E-Mail falsch geschickt. Was machst du nur? Wo bist du mit deinen Gedanken? Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지?
큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지? 큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지?
아, 큰일 났다. 메일을 잘못 보냈어.
뭐 하는 거야? 정신을 못 차리지?
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 정신을 못 차리지 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Der Tod der Großmutter von Hyun Jin-gon aus dem Jahr 1923. Großmutter schwer krank. Mit diesem Telegramm, das der Ich-Erzähler am letzten Tag des Monats März erhält, beginnt die Geschichte. Die Großmutter liegt im Sterben. Besonders schockiert ist der Erzähler nicht. Sie ist bereits über 80 und schon seit einem Jahr steht es mit ihrer Gesundheit nicht zum Besten. Auch die anderen Mitglieder der Familie sind im Grunde der Ansicht, dass die Großmutter ja doch ein langes, erfülltes Leben gehabt habe und diese Welt nun eigentlich in Frieden verlassen dürfe. So bereiten sich alle relativ gelassen auf den Abschied vor. Der Protagonist macht sich auf in seinen Heimatort, um die Großmutter noch einmal zu sehen. Als ich aus dem Zug stieg, kam mir der Gedanke, ob die Großmutter inzwischen vielleicht bereits verstorben sei. Und wie ich durch die dunkle Gasse auf das Tor meines Elternhauses zuschritt, fürchtete ich schon, das Wehklagen der Trauernden hören zu können, und mir wurde ganz beklommen zumute. Doch zum Glück blieb alles ruhig. Das Tor stand offen. Ich betrat den Hof. Die verrußte Lampe, die unter dem Vordach hing, warf einen schwachen Schein auf die Veranda und das schmale Beet. Mein Herz pochte, als ich zwischen der Plattform für die Tonkrüge und dem Brunnen eine Strohhütte entdeckte, deren Dach und Seitenwände mit Schilfmatten bedeckt waren. So etwas war doch für eine Totenfeier gedacht. Doch ich hatte mich geirrt. Ich betrat das Haus, blickte in die übermüdeten Gesichter der Familienangehörigen, die kein Auge zugetan hatten und nun aus dem Schlafzimmer kamen, und ging in Großmutters kleines Zimmer, das gegenüber lag. »Großmutter, ich bin's. Erkennst du mich denn nicht?« Die Großmutter sieht ihn an, ruft seinen Namen und ergreift seine Hand, glücklich, ihn zu sehen. Auch die vielen anderen Enkelkinder finden sich nun einer nach dem anderen allmählich ein, und es wird eng im Haus. Der Protagonist und seine Cousins haben sich ein Zimmer im Nachbarhaus geliehen, wohin sie abwechselnd gehen, um sich auszuruhen. Doch immer wieder rufen die Älteren sie herbei, um sie dies und das erledigen zu lassen, so dass an Ausruhen kaum zu denken ist. Besonders seine Tante, die Frau des zweitältesten Onkels, eine strenggläubige Buddhistin, in der ganzen Familie bekannt für ihre moralische Integrität, nimmt ihre Pflichten sehr ernst, harrt unermüdlich im Zimmer der Großmutter aus und gestattet ihren Neffen und Nichten nur selten eine Pause. Nachdem wir in den frühen Morgenstunden gegen 1 oder 2 Uhr zu Bett gegangen waren und unsere erschöpften Körper endlich Ruhe gefunden hatten und in einen süßen Schlummer gesunken waren, riss sie uns wieder aus dem Schlaf. »Eure Großmutter ist schwer krank und ihr schnarcht fröhlich vor euch hin«, schimpfte sie uns aus, als wir dann hereinkamen, besonders mich, der ich der Jüngste war. Ihre gnadenlose Haltung war für uns alle äußerst unerquicklich. Aber unter moralischem Gesichtspunkt hatten wir ihr nichts entgegenzusetzen, und so schwiegen wir. »Was habt ihr eigentlich? Ich habe schon einen Monat lang die Nächte durchgewacht. Da werden euch die paar Tage wohl nichts ausmachen«, fügte sie noch voller Stolz hinzu, während wir uns die müden Augen rieben. Ich dachte im Stillen bei mir, dass ihre ganze Tugendhaftigkeit womöglich allein dazu diente, uns ordentlich ausschimpfen zu können. Erneut gingen wir auf ihren Befehl hin in das Zimmer der Großmutter. Die Tür war offen, und auf der Schwelle lagen Großmutters Krücke und ihre Schuhe. Blitzartig kam uns der Gedanke, dass Großmutter nun wohl von uns gehen würde. Wir stürzten an ihre Seite. Zuckend lag sie da. Die Tante konnte ihre Tränen nicht zurückhalten und schluchzte ihre Sutren in Großmutters Ohr. Namu Amitabul Kwanse Umbosal. Eine Weile herrschte pietätvolle Anspannung. 10 Minuten, 20 Minuten. Doch keinerlei Anzeichen von Komplikationen bei der Kranken. Sie scheint eingeschlafen zu sein, brach mein Vater das Schweigen. Hör mit den Sutren auf, lassen wir sie schlafen. Er verließ den Raum und einer nach dem anderen folgten wir ihm. Die Großmutter, die eben noch so ausgesehen hat, als werde sie jeden Augenblick sterben, kommt wieder zu sich, wie schon etliche Male zuvor. Die Kraft weicht aus den Gesichtern der todmüden Enkel. Auch wenn es niemand aussprechen konnte, so warteten doch alle darauf, dass die Großmutter endlich ihren letzten Atemzug tun würde. Sogar der Sarg war schon gezimmert und poliert worden. Er wurde in der Strohhütte aufbewahrt, die ich bei meiner Ankunft gesehen hatte. Die Großmutter ist nun wieder bei klarem Bewusstsein, erkennt die Gesichter ihrer Enkel und bittet darum, dass man sie aufrecht hinsetzen möge. Doch die Tante ignoriert die Bitte und rezitiert weiter ihre Sutren. Da sagte die Großmutter mit schwacher Stimme, »Hör auf damit! Ich will das nicht hören! Aufhören! Ich will aufstehen!« »Nein, das geht nicht«, entgegnete da die Tante. »Du bist viel zu krank, Mutter. Ich habe dich schon einmal hingesetzt, und das waren viel zu große Schmerzen für dich.« Die Tante erklärte, dass die Großmutter seit 2 Monaten nicht mehr aufgestanden sei, weil es zu schmerzhaft für sie sei, dass sie seitdem im Bett uriniere und an einer Hautentzündung leide. Nachdem ich dies gehört hatte, half ich der Großmutter, sich auf die Seite zu legen und untersuchte die Hautentzündung. Sie war ungefähr so groß wie meine Handfläche. Die Haut war entzündet und einige geschwärzte Hautpartien blätterten ab. Ein weißer Ring aus ekelhaftem Schleim umgab die Wunde und die Ränder waren wie bei einer giftigen Infektion geschwollen. Ich konnte das nicht länger ansehen. Was in aller Welt war hier los? Was hatten denn all ihre Kinder bloß gemacht, dass sich ihr Zustand so verschlimmern konnte? Warum hatten sie ihr die Kleidung nicht öfter gewechselt und sie gewaschen? Es war die Schuld meiner Stiefmutter. Sie war für die Betreuung der Großmutter verantwortlich. Aber bald wurde mir klar, dass sie nicht die Einzige sein konnte, die hierfür die Verantwortung trug. Der Zustand der Großmutter hatte sich von Tag zu Tag verschlechtert. So hingebungsvoll die Schwiegertochter auch war, sie konnte unmöglich so oft am Tag die Windeln wechseln. Sie konnte nicht ständig nachsehen, ob die alte Frau mitten in der Nacht vielleicht ins Bett gemacht hatte. Was die Sache noch schlimmer machte, war der Umstand, dass meine Stiefmutter von dem Tag an, als sie meinen Vater geheiratet hatte, bei schlechter Gesundheit war. Wo sie selber krank war, war ihr auch alles andere zuwider. Mein Vater hatte 4 Söhne, darunter mich. Aber niemand hatte Zeit. Wir stammten aus einer armen Familie und waren alle damit beschäftigt, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Wem sollte ich die Schuld geben? Ich konnte es nicht sagen. Nur Bitterkeit füllte meinen Mund. Ich ging zurück in Großmutters Zimmer. »Ich werde dich nie wieder sehen können«, sagte sie. »Großmutter, sag das nicht«, antwortete ich. »Ich werde nun bald gehen. Aber könntest du mir vorher noch einen Gefallen tun?«, fragte sie. »Was kann ich für dich tun?«, wollte ich wissen. »Setz mich bitte aufrecht hin.« Ich wollte ihr diese Bitte nicht ausschlagen, doch die Tante mischte sich sogleich ein. »Mutter, bleib bitte liegen, du wirst nur Schmerzen haben, wenn du dich hinsetzt.« Großmutter schloss die Augen, als hätte sie aufgegeben. Als ich gehen wollte, öffnete sie die Augen wieder und fragte, wo ich denn hin wolle. »Liebling, bitte hilf mir auf«, sagte sie zu mir. Die Verwandten kommen herbei und sind entsetzt, dass die Großmutter mit ihrem Enkel spricht wie mit ihrem Ehemann. Da beginnt sie plötzlich an der Weste des Enkels zu ziehen und sagt, er solle sie ausziehen. Offenbar ist sie nicht mehr ganz bei Sinnen. Die Cousins des Erzählers besprechen den Zustand der Großmutter. Sie alle müssten eigentlich arbeiten, in der Bank, in der Anwaltskanzlei, im Büro. Was die Großmutter, anders als zunächst gedacht, so sehr an ihrem Leben festhält, bringt die Arbeit und die Zeitplanung aller vollkommen durcheinander. Ich glaube nicht, dass sie bald sterben wird. Was soll ich tun? Ich kann nicht nach Hause gehen. Du hast recht, ich glaube auch nicht, dass sie bald sterben wird. Vielleicht können wir einen Arzt anrufen und sie untersuchen lassen. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Der Arzt war ein guter Freund meines Vaters. Dr. Kim, so rundlich wie ein Glücksbuddha, tauchte bald bei uns zu Hause auf. Er schloss die Augen, als wolle er sich konzentrieren, und fühlte lange ihren Puls. Dann schüttelte er den Kopf. »Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber sie wird wahrscheinlich nicht länger als bis heute Nacht oder morgen durchhalten«, sagte er. »Ja, sie ist zu schwach, um sich länger festzuhalten«, sagte der Vater. Also mussten wir Enkel uns wieder niederlassen. Aber Großmutter schien es an diesem Abend besser zu gehen. Sie bat sogar um etwas zu essen. Der nächste Tag verlief ohne Zwischenfälle, und einige von uns verspotteten die Ungenauigkeit der orientalischen Medizin und argumentierten, dass die westliche Medizin viel besser darin sei, die Lebensdauer vorherzusagen. Also ließen wir einen Arzt für westliche Medizin kommen. Er sagte, dass wir 2 oder 3 Wochen nichts zu befürchten hätten, solange keine zusätzlichen Symptome auftreten. Tja, habe ich es mir doch gedacht. Wir haben viel Aufhebens um nichts gemacht, sagte mein Cousin. Er brach noch an diesem Abend auf. Am nächsten Morgen, als ich ins Haus der Großmutter ging, wusch die Tante die Kleidung der Großmutter. Sie hat sich heute Morgen alleine aufgesetzt. Sie frühstückt jetzt. Sag ihr Hallo, meinte sie. Da saß die Großmutter und frühstückte. Großmutter, wie hast du dich alleine hingesetzt? Fragte ich. Ich kann mich sehr gut alleine hinsetzen. Du Bengel, warum hilfst du mir nicht, mich hinzusetzen? Da habe ich beschlossen, es selbst zu tun, sagte sie. An diesem Abend fuhren alle Enkelkinder nach Hause. Auch ich kehrte nach Seoul zurück. Es war ein wunderschöner Frühlingstag. Am klaren Himmel war keine Wolke zu sehen, und der schimmernde Frühlingsdunst webte Seide in die Luft. Es war ein wunderschöner Frühlingstag. Ich zog neue Kleidung an und wollte gerade aufbrechen, um mit meinen Freunden ins Kino zu gehen. Da traf plötzlich ein Telegramm ein. Großmutter um 3 Uhr morgens verstorben. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.